Happy Shooting, Folge 637. Wir töten keine Katzenbabys. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Jimdo und EnjoyCamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
So, bitte. Genau, bitte Sorry. Abstand halten, Leute.
Heute sind alle krank.
Ich habe Schnupfen.
Nicht so wirklich, aber du.
Ich habe Schnupfen, ja.
Schnüff.
Aber Schnüff. Ich mache hier Safer Podcasting, Schnüff. Kein Problem. Kriegen wir alles
Safer hin. Podcasting.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, ich habe doch hier vom Mikro noch den Popschutz. Firewall.
Und hilft doch eine Firewall, ne?
Ja, habe ich auch. Firewall habe ich sogar zwei Stück hier gerade und vor dem Mikro ist noch ein Popschutz und der hält auch die Viren fern. Also bei euch keine Gefahr. Jedenfalls nicht von mir. Ja, dafür bin ich vielleicht ein bisschen nasal, aber meine Güte.
Also wenn von euch irgendjemand jetzt krank wird, dann
ich war's kann, nicht
schreiben, nicht schreiben.
Nee, das ist ihr selber schuld.
Es ist gerade zur Zeit ist irgendwie so viel los, ich weiß nicht, läuft bei dir auch immer irgendwie vor Weihnachten immer so der Kalender voll? Was mit Zeug, was noch schnell gemacht und überhaupt?
Das ist normal, ja.
Ja.
Weil plötzlich merken die Leute, dass das Jahr zu Ende geht.
Nun gut, trotzdem schaffen wir heute eine Sendung und ich glaube, wir schaffen es tatsächlich durchgängig bis Silvester.
Ja, yeah. Schauen wir mal, ja. Geplant ist es erstmal.
Genau. Wir haben heute ein paar interessante Dinge in der Sendung und zwar haben wir einen Videofund, wir haben schon wieder News zu Olympus, es gibt News zu Panasonic, Sony, bisschen was Analoges und wir reden über Starlink. Starlink, das globale Satelliteninternet. Ja, und mehr. Und mehr.
Und mehr.
Ja, dann fangen wir doch mal an. Vorne. Nee, bevor wir anfangen, wie immer, wir sind live heute am 3. Dezember 2019. Solltet ihr das auch bei euch gerade im Kalender so vorfinden, dann dürft ihr uns live Fragen über Zaun werfen auf Twitter, Hashtag HSFrage. Oder natürlich immer im Slack im Kanal HSFragen. Und wir freuen uns dann, dass wir das eine eh schon lange Sendung dadurch noch etwas länger machen am Schluss.
Ja gut, wir teilen das immer ein bisschen auf, also von daher alles kein Problem. Genau.
Letzte Woche hatte Herbert gefragt nach einem Video eines Workshops.
Herbert hat nicht gefragt, sondern es ging um das Video von Herbert.
Ach so, aber Herbert hat es geschickt.
Und Herbert hat geantwortet, der hört uns nämlich noch und sagt, ja, das Video gibt's noch. Es ging um das Licht-Workshop-Video von 2013, der Teilnehmer Herbert gemacht hat.
Anno Dunnemal, hey.
Jo, und das gibt's noch. Und er hat das auf Vimeo und auch auf YouTube. Und den YouTube-Link hat er uns mal geschickt. Den packen wir doch gerne in die Shownotes. Also vielen Dank, Herbert. Das ist toll, dass das noch da ist. Da sind auch einige Erinnerungen bei mir wieder
hoch. Ich habe mir das angeguckt. Das ist schon, hei, hei, hei. Da waren wir noch jung.
Ja, so ist das. Und mit Haaren gesegnet. Also ich jedenfalls Reste davon.
Gut,
lustig.
Noch ein Nachtrag und zwar hatten wir letzte Woche, ja. Von Gerold einen Audiokommentar, wo wir ein bisschen was drüber gesagt haben, dass das ja schon ganz schön laut war, so im Hintergrund.
Mhm.
Und da hat er jetzt was dazu geschrieben.
Und der schreibt, Servus Boris, Servus Chris, zu meinem Audiobeitrag möchte ich Folgendes ergänzen, das ging um dieses Ding, wo er uns hört, ne? Und das war so eine ganz laute Umgebung, wo Bilder gemacht wurden. Und da wollte er was ergänzen bzw. erklären. Und zwar sagt er, ein Handy in der Hand ist bei uns in der Produktion natürlich total verboten. Ich hatte es erst über die Freisprecheinrichtung meiner Ohrhörer versucht, was aber gar nicht funktionierte. Deshalb hatte ich mein Handy in der Hemdtasche stecken, also immerhin. Und deshalb die entsprechende Qualität. Zum Produktionsprozess. Ich bekomme die bedruckten und auf Maß geschnittenen Leinwände. Diese werden von der Maschine auf einen Holzrahmen gespannt und getackert und das Ganze im entsprechenden Lärmpegel. Gehörschutz ist offiziell nicht nötig. Ich habe mir aber Otoplastiken fertigen lassen und kann so euren Podcast in Ruhe genießen. Nur die Kollegen wundern sich manchmal, warum ich mit einem breiten Grinsen im Gesicht arbeite. So gehen täglich bis zu 4000 Leinwände durch meine Hände und ihr helft mir dabei, das Ganze zu ertragen. Wie schön ja. ist das denn?
Wir retten die Menschheit und vor allem auch Gerold. Das ist schön. Hallo Gerold,
winke, winke. Hallo Gerold, genau. Und solche Otoplastiken kann ich übrigens jedem ans Herz legen. Also
Otoplastik sind so, die kommen so außen ins Ohr und passen so rein, dass man quasi dann damit, also da kann man dann so Kopfhörer einbauen in ihr Geschichten und so. Ne?
Ganz genau, da gibt es zwei Varianten. Also einmal kann man sich welche machen lassen, wo man dann beliebige, oder was heißt beliebige, aber verschiedene Kopfhörer reinklippen kann. Dann ist das universell. Was ich mir seinerzeit habe machen lassen, sind halt ganz normale Kopfhörer, die aber eben nicht so ein, ja, nicht so ein Endstück haben, was mir immer aus den Ohren rausfällt, sondern eben eine Otoplastik hatten. Also das war fest. Mhm. Und das funktioniert halt so, dass beim Akustiker, beim Hörgeräteakustiker, die können so einen Gehörabdruck machen. Da kommt so eine Paste ins Ohr gedrückt. Erst so ein kleiner Stöpsel, damit das nicht ans Trommelfell geht. Und dann kommt eine Paste ins Ohr und das härtet dann aus. Das wird so aufgeschäumt, das härtet aus, wird wieder rausgezogen. Das Ganze wird dann eingeschickt und dann findet so ein 3D-Druck statt. Und dann hat man hinterher diese Otoplastik. Und die passt halt perfekt ins Ohr, die rutscht nicht raus. Da kannst du Sport mitmachen, laufen, alles Mögliche. Isoliert extrem gut den Außenschall, weil es einfach perfekt passt. Sind super, diese Dinger. Also
ich hatte sowas mal als Musiker Gehörschutz.
Richtig, da gibt es das auch mit wechselbaren so, mit Filtern.
Und so. Dann, genau. Mhm. Ja, sehr schön. Also Gerold, schön weiter. Leinwände tackern. Boah, 4000 Stück.
Jeden Tag. Nicht schlecht.
Also nicht schlecht, ja.
Nicht schlecht.
Wir haben noch einen Nachtrag. Man das
alles zu sehen bekommt.
Ja, ich weiß nicht, ob die Leinwände, die sind ja schon bedruckt wahrscheinlich.
Sind dann bedruckt,
ja, klar. Ja. Müssen bedruckt sein. Wir haben noch einen Nachtrag und zwar zum Ausfall der Fotobörse in Darmstadt, über den wir letztes Mal ja auch gesprochen haben. Da hat Benson sich gemeldet.
Und der hat das per Audio getan und das hören wir uns mal an.
Hallo Boris, hallo Chris. Mein Name ist Benson, ich höre einen Podcast jetzt seit 2 Jahren und ich möchte mich jetzt auch mal mit einem Audiokommentar bei euch melden. Ich möchte etwas sagen zum Ausfall der Fotobörse in Darmstadt. Meine Sichtweise ist etwas andere als eure. Ich bin da aber wahrscheinlich auch etwas voreingenommen, denn ich bin Fußballfan und engagiere mich ehrenamtlich in einer Fanhilfe. Nur kurz zur Klärung, eine Fanhilfe ist ein Verein, der Fans unterstützt, die in Konflikt mit der Polizei geraten. Denn es gibt bei uns Erfahrungen, dass Maßnahmen der Polizei des Öfteren unverhältnismäßig sind und auch teilweise Falschaussagen getätigt werden. Das ist jetzt vielleicht hier nicht der Fall, aber nur so zur Klärung. Wir probieren aber auch ehrenamtliche Präventionsarbeit zu leisten, damit es zu diesen Konflikten gar nicht kommt. Zu dem konkreten Fall in Darmstadt möchte ich nur sagen, dass diese Einschätzung lediglich von der Polizei getroffen wird. Die Polizei hat das Hoheitsrecht, dort diese Entscheidung zu treffen und eventuell diese Veranstaltung abzusagen. Nach einer kurzen Recherche im Internet konnte ich keine Hinweise darauf finden, dass das Spiel Darmstadt gegen Bielefeld ein besonderes Spiel ist, vor allem ein besonderes Hochsicherheitsspiel. Die Fanszenen sind nicht über normale Rivalität hinaus verfeindet, sodass ich jetzt keine Ansatzpunkte gefunden habe, warum die Polizei zu dieser Einschätzung kommt. Nochmal, wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche Maßnahmen unverhältnismäßig sind und deshalb möchte ich jetzt eure Einschätzung, dass es dieses blöde Fußballspiel jetzt ist, was die Fotobörse ausfallen lässt, ein wenig entgegenwirken, denn die Entscheidung liegt eindeutig bei der Polizei. Jetzt wäre die Frage, wie sie das begründet, aber ich möchte da anhalten, dass es ziemlich kritisch zu sehen ist, denn es ist nicht immer einfach, die Lösung bei den vermeintlichen randalierenden Fußballfans zu finden und finde diese Sicht ziemlich einseitig. Ihr habt auch gesagt, ihr habt keine Berührungspunkte mit Fußball, deswegen ist das nachvollziehbar, dass ihr diese Sichtweise habt. Ich wollte diese nur nicht unkommentiert lassen, denn ich möchte, wie gesagt, darauf hinweisen, dass unsere Fanhilfearbeit da schon andere Erfahrungen gemacht hat. Wer sich darüber mal informieren möchte, kann einfach mal Fanhilfe googeln. Da gibt es genug Fanhilfen in Deutschland. Jede größere Bundesliga-Mannschaft hat mittlerweile eine. Und dort gibt es genug Pressearbeit und genug Material zum Nachlesen, um sich mal ein wenig kritisch den Einschätzungen der Polizei gegenüber zu stellen. Das war jetzt vielleicht nicht ganz rund, ist aber jetzt auch schon der fünfte Versuch. Ansonsten vielen Dank für euren Podcast. Der hat mich animiert, wieder meine Kamera rauszuholen. Dafür danke ich euch sehr und wünsche euch eine wunderschöne neue Folge und noch eine schöne Zeit. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Ja, schön. Ja, ist ja klasse. Und wir sind keine Fußballfans, aber ich vielleicht war es auch so rübergekommen, dass wir da den Fußball verteufelt haben, aber der hat ja recht, das ist die Polizei. Also hier steht auch wortwörtlich auf der Webseite des Fotoclubs Darmstadt, dieses Spiel wird von der Polizei als so brisant eingestuft, dass unsere Börse an diesem Tag nicht stattfinden darf. Das heißt, die Polizei ist es und nicht der Fußball. Ne? Das ist schon richtig so.
Das ist schon so angekommen. Mein Einwand war nur, wenn die Polizei das so brisant einschätzt, warum sagt sie dann nicht das Fußballspiel ab, sondern legt das Leben drumherum lahm.
Naja. Wie auch immer. Es ist auf jeden Fall für uns als Fotofans und eben weniger Fußballverhaftete, ist es halt, ja, ist halt doof, ne? Ganz genau. Klar. Und das ist natürlich unsere ganz subjektive Wahrnehmung an der Stelle und wir haben halt andere Prioritäten. Und insofern,
ich fand den Kommentar halt insofern schön, weil zur Geschichte Gewaltprävention und auch Fanbetreuung und so weiter, da gibt's mit Sicherheit sehr, sehr, sehr viele Storys drumherum. Und so sehr ich diese Gewalt in dem Fußball hasse, also sowohl auf dem Spielfeld, was ja immer wieder zu sehen ist, als auch in den Fanblocks. Und ich weiß, es sind nicht alle Fans, sondern es sind immer die Ausreißer, die auffallen. Aber gerade weil mich das so ankekst, bin ich dankbar für jeden, der irgendetwas dagegen tut. Und hinterher ist immer scheiße, sondern das muss im Vorfeld mal wieder raus. Da muss wieder ein bisschen Spiel, Spaß und Freude und ja, eine freundschaftliche Rivalität unter den Fans, was mit Augenzwinkern und auf die Schulter klopfen und hey, vielleicht wird's beim nächsten Mal. Das würde ich mir viel mehr wünschen. Nicht so verbissen und mit Prügeleien und so. Das ist scheiße. Und insofern, Benson, danke, dass du dich in diesem Bereich engagierst, dass du dich da stark machst, diesen Sport in ein gutes Licht zu rücken. Auch wenn ich persönlich mit dem Spiel selbst nicht viel anfangen kann, weiß ich das sehr zu schätzen.
Jetzt einigen wir uns drauf.
Muss auch mal gesagt werden.
Genau, jetzt einigen wir uns drauf. Polizei Darmstadt ist doof. Und
das kann man wahrscheinlich so auch jetzt nicht stehen lassen.
Also aus unserer Sicht schon. Wäre natürlich jetzt schön, wenn sich vielleicht auch noch jemand von der Polizei Darmstadt melden
Das wäre natürlich jetzt cool, ja.
Und damit vielleicht
ist ja ein Happy-Shooting-Hörer hier unterwegs, der auch bei der Polizei Darmstadt arbeitet oder da Einblick hat, dann gerne einen Audiokommentar an info@happyshooting.de.
Genau. Oh, ich sehe gerade im Slack, dass das hier als Titelvorschlag
wird. Den können wir nicht nehmen.
Gut, also Benson, vielen Dank. Finden wir gut. Also das ist überhaupt das Geile an dieser Podcasterei hier, dass das so interaktiv ist. Ne?
Richtig.
Wir sagen was, das stößt jemandem auf und dann meldet er sich auch. Das finde ich gut.
Ja, und auch die Form des Feedbacks, das ist halt cool. Weißt du, nicht einfach mal draufkloppen, sondern einfach mal sagen, ja, pass mal auf, Leute, da gibt es auch noch eine andere Seite und es gibt auch Leute, die versuchen, solche Entscheidungen in Zukunft mal zu verhindern, indem wir das alles mal wieder ein bisschen Sucha angehen lassen hier. Und das finde ich schön.
Ja. Gut. Kommen wir zum Newsblock. Wir haben Neuigkeiten aus den diversen Fotoecken. Unter anderem eine von Olympus. Aha. Die hatten wir, haben wir ja mal irgendwie gesagt, ja, Olympus-Gerüchte, das war vor einigen Folgen, dass die ihr Kamerabusiness verkaufen wollen. Dann kam die Entwarnung irgendwo her, dann in der vorletzten Sendung quasi live in die Sendung reingespült, wurde uns dann noch ein Link von Bloomberg, wo dann irgendeine Aussage von einem Manager nochmal genannt wurde, von einem Olympus-Manager, dass das tatsächlich irgendwie auf der Kippe steht alles. Und dann hat sich die Chefetage von Olympus gemeldet, weil ich glaube, das war denen dann doch ein bisschen zu viel Aufruhr. Und haben ein paar klärende Worte oder sagen wir mal mehr oder weniger klärende Worte in eine Pressemitteilung gegossen. Unter anderem sagen sie, ja, wir fokussieren uns auf unser medizinisches Business. Mhm. Aber for imaging, we currently have no plans to sell the business. Also unser Fotobusiness wollen wir nicht verkaufen. Und unsere Aufgabe ist es, das zu stabilisieren und seine Marktposition zu stärken. Das ist sehr, sehr viel Marketing-Sprech, aber na gut. wahrscheinlich auch von 15 verschiedenen Anwälten nochmal irgendwie abgeklärt.
Genau, jedes Wort nochmal auf die Waagschale.
Genau, und dann sagen sie, um das zu erreichen, haben wir aktive Marketing-Aktivitäten und wir haben außerdem eine klare und spannende Produkt-Roadmap für die kommenden Monate und Jahre. Mhm. Und Imaging is and will continue to be an important technology and innovation driver for our other businesses. Also im Prinzip das, was auch viele gesagt haben, mhm. dass sie das nicht tun können, weil sie das brauchen als, ja, als Technologietreiber quasi mit dem ganzen, der ganzen Forschung und so weiter. Ja, es sagt nicht viel aus, außer Leute, bitte hört jetzt nicht auf, Olympus-Kameras zu kaufen, weil wir unser Business weiter betreiben.
Richtig.
Ich glaube, das ist die Message.
Ja, ich glaube da schon, dass das ganz schön, also wenn da nichts wirklich Wahres dran gewesen wäre, sondern da irgendein Missverständnis zu solchen Gerüchten geführt haben sollte, dann mag das schon ganz schön einschneidend sein, vor allen Dingen jetzt in dieser Vorweihnachtszeit, ne? Wenn die Leute dann sagen, oh, jetzt wollte ich gerade auf Olympus wechseln, aber vielleicht lasse ich es dann doch lieber. Und das wäre schön doof, wenn Olympus solche Pläne gar nicht hat. Also, ja. Also naja, ich bin erstmal beruhigt. Ich schaue mir das ganz entspannt an und sollte ich jetzt einen neuen Body brauchen, weil meiner kaputt geht, würde ich wieder einen Olympus nehmen.
Wie, du wirst jetzt nicht sofort deine komplette Ausrüstung austauschen? Nein. Gegen, nein. Weiß nicht, was ist denn gerade aktuell? Sony?
Nein, ich bin ganz zufrieden.
Nun ja, ja. Gut, außerdem gibt es übrigens auch noch eine aktualisierte Roadmap von Olympus, und zwar eine Objektiv-Roadmap, also die haben dann quasi, ich vermute mal, da hat dann einer gepusht und gesagt, Mensch, hier, wir müssen noch ein paar Announcements raushauen, weil sonst, ja, wir müssen diese Meldung unterstreichen, ich vermute, weil das einigermaßen zeitgleich passiert ist. Ich glaube, ein Teil davon war schon bekannt. Also nächstes Jahr wird es 2 neue Telezooms geben. Ein 100 bis 400. Und ein 12 bis 45, also ein weitwinkligeres. Aber es gibt ein neues auf der Roadmap.
Interessant beim 12 bis 45 ist aber, es gibt ja ein 12 bis 40, das habe ich ja, das 2.8 Pro.
Ja.
Und das 12.45 lese ich gerade, also ich sehe das auch zum ersten
4.0
Mal.
4.0 Pro.
Das 12.45 ist auch ein Pro. Das ist sehr gut, aber es hat Blende 4 und soll damit sehr kompakt sein. Das kann natürlich durchaus interessant sein für jeden, der sagt, ich brauche einfach was Leichtes, Kompakteres, aber mit der Stabilität und den Features vom Pro. Also ich nehme an, dass das auch wieder vorne den Fokusring haben wird, den man zurückschwenken kann, um schnell auf manuellen Fokus zu kommen. Das finde ich sehr, sehr geil. Und das 100-400 fände ich auch interessant, aber ach, die sind mir alle so lichtschwach, aber ich fürchte, das, was ich haben wollte, würde ich dann wieder nicht tragen wollen. Also
oder bezahlen wollen.
Ach, das ist doch nur Geld.
Ist doch nur Geld. Und außerdem ist auch noch ein nicht näher spezifiziertes Telezoom, ein neues auf der Roadmap, und zwar, was einen Bereich von 40 bis 150 mm abdecken soll.
Tja, das gibt's ja auch schon. Das 40-150 2.8 Pro, vielleicht kommt da auch was Kompakteres oder vielleicht
gibt es da 1 in 1.8 oder so.
Oh, mach mir nicht den Mund wässrig. Aber ist nicht näher spezifiziert, von daher.
Boris, das könntest du dann echt nicht bezahlen, weil dann hast du vorne einen Suppenteller als Frontlinse drauf.
Ah, lecker, Suppe.
Lass uns bei News bleiben. Panasonic ist in den News, und zwar verkaufen die ihr Sensor-Business.
Das ist überraschend, ja.
Das war ein bisschen überraschend, und zwar Panasonic hat seit 1952 schon irgendwie Chips gebaut, also die sind lange schon in dem Business, aber so wie es aussieht, kommen sie halt gegen den Marktführer nicht an, und der heißt Sony.
Okay.
Und zwar ziemlich weit vorne, also die Zahlen, die ich hier gelesen habe, waren, dass Sony mehr als 50% aller Bildsensoren macht.
Wahnsinn.
Und mehr als 70% aller Smartphone-Bildsensoren. Und deshalb finde ich es extrem schade. Also das war nicht mehr profitabel für Panasonic. Die haben wohl im letzten Jahr 215 Millionen Dollar Verlust gemacht.
Ja gut, das machst du auch nicht freiwillig. Mhm.
Und wollen das jetzt verkaufen an die taiwanesische Tech-Firma Nuvoton, von der ich noch nie was gehört habe.
Keine Ahnung. Steckt wahrscheinlich Sony dahinter.
Keine Ahnung. Ich find's schade, nicht nur, weil da ein Business runtergeht, sondern weil da natürlich noch weniger, also noch mehr Konkurrenz für Sony weggeht.
Ja, das ist immer das Blöde, ne? Weil je mehr Leute dann natürlich sagen, okay, ist nicht mehr rentabel, ich gehe weg, umso mehr Anteil für den einen Player. Und wenn da mal was ausfällt, in die Hose geht oder so, dann hast du gleich Totalausfall. Und vor allen Dingen Innovation findet ja oft auch nur durch den Mitbewerb statt.
Und das ist genau das Ding.
Die Gefahr besteht dann halt. Ne?
Genau, die Konkurrenz ist ja ein treibender Faktor. Mhm. Und auch ein Faktor, um die anderen ehrlich zu halten. Und, ich will Sony nichts unterstellen, aber ja. Ne, weiß ja nicht.
Man muss natürlich sagen, also man kann jetzt von Sony halten, was man will, aber die Sensoren, die sie jetzt in den letzten Jahren, also auch seit wir hier schon podcasten, kann man das ja beobachten, so seit 2006, baut Sony verdammt gute Sensoren und die stecken dann ja auch in den Nikon-Kameras drin. Mhm. Also was so den Signalrauschabstand angeht, was ja die Farbauflösung angeht, was so Geschwindigkeiten angeht, und wir haben ja fast in jeder Sendung immer mal wieder irgendeine neue Entwicklung von Sony, also die sind da echt verdammt aktiv. Die Frage ist halt, sind sie so aktiv und innovativ, weil sie eben immer noch Mitbewerber haben, / hatten, wie jetzt irgendein Canon, Panasonic und noch eine Handvoll andere. Oder hätten sie das sowieso gemacht, weil sie einfach sagen, wir wollen immer besser und tolle Ideen und so. Schwer zu sagen. Aber ja, du hast recht, es ist schade. Also jeder, der da weggeht, bisschen blöd. Ich frage mich dann natürlich, ob Panasonic dann Sonys einbaut, ob die Sony-Sensoren nehmen oder was sie dann stattdessen machen.
Das habe ich dieser Meldung nicht entnehmen können. Tja.
Wird man ja bald sehen können.
Wird man sehen können, ja. Noch eine News. Sony, wo wir gerade von Sony reden, hat einen neuen Bereich gegründet. Sony AI.
Ja.
Okay. Also hier heißt es
Artificial Intelligence, ja? Also
genau, Sony will advance fundamental research and development of AI, also fundamental Grundsatzforschung und Weiterentwicklung. Viel Marketing bla in dieser Pressemitteilung. Sony AI is being established with the mission to unleash human imagination and creativity with AI.
David hat gerade ein Bingo im Slack.
David hat ein Bingo, na super. Ja,
ein Bullshit-Bingo.
Ist ja bei diesen Pressemitteilungen so. Es geht um Grundlagenforschung. Es geht auch speziell um die Imaging and Sensing Solutions. Also da, wo auch der ganze Kamerakram und die Sensoren reinpassen. Mhm. Und sie reden davon, dass sie aus diesem Bereich raus 3 Flagship-Projekte launchen werden, und zwar eines im Bereich Gaming, eins im Bereich Imaging und Sensing und eins im Bereich Gastronomie. Mhm. Dieser letzte Punkt hat mich dann noch ein bisschen mir ein Fragezeichen ins Gesicht getrieben. Ja, aber es macht ja nichts. Wichtig ist für uns auf jeden Fall, dass da im Kamerabereich ja ein Flagship-Projekt kommt. Was das auch immer sein wird, das wurde hier nicht genau verkündigt. Oder angekündigt. Ich denke aber, also meine Einschätzung ist, AI ist eh schon überall drin in den Kameras. Also in der einfachsten Form eine Gesichtserkennung. Auch das ist eine Art künstliche Intelligenz.
Ja, das hat in den letzten Jahren ja auch zugenommen.
Genau, Augenerkennung, Belichtungsmessung, Lächelnerkennung, Bildkorrekturen, die teilweise eben über das hinausgehen, was jetzt so, ich sage mal in Anführungszeichen, einfache Geometriekorrekturen können und so weiter. Mhm. Ich vermute, dass die halt diesen gesamten AI-Bereich jetzt mal bündeln, ne? Firmenweit irgendwie.
Das ist ja durchaus auch sinnvoll. Ja, absolut. Und ich denke, dass das ja auch zunehmen wird. Also das ist in den letzten Jahren zu beobachten, und gerade so in den letzten 1-2 Jahren hat das ja richtig einen Schub getan mit den ja eingebauten intelligenten Routinen und Funktionen in den Kameras.
Ja, Machine Learning, ja.
Genau, durch Machine Learning, durch Chips, die immer schneller werden, durch die Routinen, die immer schneller laufen können, durch immer mehr Material, was dadurch gejagt wird. Das heißt, die Algorithmen, mit der irgendwie früher ein Gesicht erkannt wurde, sind schon längst nicht mehr die Algorithmen, mit der das heute passiert. Das ist also der Ansatz ist ein völlig anderer. Und die werden halt immer besser und immer schneller. Und ja, da musst du natürlich irgendwie mal eine Abteilung haben, die sich mit dieser Technologie befasst, weil das ist auch alles nicht so mal eben aus dem Ärmel geschüttet. Da muss man auch mal ein bisschen sein Gehirn drumherum verbiegen und überlegen, wie man es noch besser macht. Zuletzt kam ja hier bei Sony auch diese Augenerkennung für Tiere. Das ist dann ja auch wieder ein wichtiges Feature und das muss ja immer weitergehen. Du willst ja Gesichter auch im Profil erkennen zum Beispiel für eine Belichtungsmessung oder Fokussierung und so. Und ja, das, also ich erwarte da in den nächsten Jahren tatsächlich rein hardwaretechnisch oder bedienungstechnisch, qualitätstechnisch keine großartigen Steigerungen bei diesen Kameras. Ich denke, der richtige Schub wird in diesem Bereich der Software passieren. Also was, wo hilft dir die Kamera noch besser? Wo wird sie noch schneller, zuverlässiger? So diese ganzen Brot- und Butter-Dinger. Und ich denke, das wird richtig, richtig geil werden. Ja, auch so im Bereich Video, ne? Dann halt den Fokus irgendwo hinzufahren automatisch, weil es erkennt, wer jetzt gerade spricht zum Beispiel und solche Späße. Das könnte noch ganz spannend werden.
Weißt du, ich glaube, das ist eine Antwort auf die Smartphones.
Ja, mit Sicherheit. Aber vielleicht
weil
ist es ja
die
auch,
haben heute, auch die haben für heute die Smartphones. Ja, die haben ja heute entsprechende Machine Learning Chips drin, die genau diese Netze ausführen können in rasanter Geschwindigkeit. Wie weit da die Kameras sind, weiß ich nicht. Und ich glaube, das ist eine Antwort auf diesen ganzen mobilen Bereich.
Ich bin mal auf das Produkt in der Gastronomie gespannt, was das so sein wird.
Genau. Und wo wir von Smartphones sprechen, noch die letzte Newsmeldung. Es gibt ein neues Produkt, das ist jetzt auch schon eine Weile auf dem Markt, ein paar Wochen. Aber es ist zumindest erwähnenswert hier, dass die neuen Smart-Akku-Cases von Apple für die iPhones jetzt einen Kameraknopf haben.
Ja, ich fand das überraschend.
Ist es, weil das so, das war ja so dieses, um Gottes Willen, werden wir nie tun.
Ja, vor allem noch ein Knopf. Normalerweise ist Apple immer eher noch ein Knopf weg.
Aber ich glaube, Johnny Ive ist halt weg jetzt, ne? Und jetzt können die Kinder endlich mal spielen.
Meinst du, Phil Schiller hat gesagt, hier, jetzt, wo er weg ist, jetzt gib mir endlich mal einen Auslösebutton?
Du,
der Phil ist doch der große Fotograf da.
Du, das nächste iPhone, das wird wieder eine Tastatur bekommen, glaube ich. So eine Hardware-Tastatur. Das sieht dann wieder wie so ein BlackBerry aus.
Okay, aber mal ernsthaft, das iPhone-Akku-Case.
Das Pendel schwingt einfach dagegen.
Das fand ich tatsächlich überraschend. Also zum einen ist es natürlich dieses, man mag es auch hässlich nennen, dieses Buckel-Case, wo also der Akku so buckelig hinten aufs iPhone draufkommt. Leute, die es haben, finden es aber ganz gut. Also was ich bisher gehört habe, weil dadurch, dass es nicht über die ganze Höhe gezogen ist, liegt es zum einen wohl besser in der Hand und man kann es besser rauf und runter nehmen. Das soll wohl ganz gut gehen. Und ja, der Auslösebutton, der ist halt vertieft angebracht. Also der ist nicht erhaben, sondern quasi, der schließt konkret mit der Kontur von dem Case ab. So. Und den musst du halt reindrücken. Den kannst du damit nicht aus Versehen betätigen. Und du musst ihn einen Augenblick gedrückt halten, damit er eine Funktion auch auslöst.
Und die Funktion ist, er startet erstmal die Foto ab. Das heißt, du drückst drauf und dann kommt die App hoch und dann drückst du nochmal drauf und machst ein Foto.
Oder du hältst es gedrückt und dann macht er gleich ein Video. Das funktioniert aber nur in der mitgelieferten Kamera-App, das Auslösen. Wenn du eine Third-Party-Kamera-App hast, die man ja auch über Trick 17 starten kann, ne, mit einem Shortcut und so, und dann kannst du mit der Taste nicht das Foto auslösen, da musst du also nach wie vor die Lauter-Taste nehmen. Mhm. Ja, und das haben sie halt tatsächlich gelöst, indem sie da eine Verbindung unten zum Lightning-Port haben und da halt ein Signal tatsächlich hinschicken.
Haben sie weil darüber wird ja geladen.
Genau, aber dann mussten sie ja noch extra da eine Logik reinbauen. Also es ist nicht einfach nur irgendwo Knopf hin, sondern fand ich, ja, überraschend. Ich wiederhole mich.
Nun gut, aber das ist, glaube ich, die kleinste Meldung heute.
Ja.
Aber das war's für den Newsblock. Schließen wir den mal ab.
Klack. Dann kommen wir zu dem hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Wir werden wieder unterstützt von enjoyyourcamera.com, die mit dem Fotozubehör. Und es gibt immer noch 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2019. Heute haben wir den Wondered Duo. Der Wondered, also der Name ist immer noch schwierig, aber WANDRD, ne, das ist diese Fotorucksäcke und Duo ist eben ein neuer Fotorucksack von denen. Und wir hatten die ja schon mal da, die hatten ja auch diesen aufblasbaren Rucksack und mit diesem aufblasbaren Gestell und diese Kamera-Cubes und so weiter. Und hier kommt jetzt ein Rucksack, der schon wieder da, das, also die Jungs sind echt innovativ, das kann man anders nicht sagen. Also ein Fotorucksack, okay. Für mich ist ein Fotorucksack immer so ein Ding, was, ja, was du machst das auf und dann hast du quasi so von oben so Fächer, in die du Sachen reintust. Mhm. Also er liegt so wie ein Koffer quasi da, so ein bisschen. Und du befüllst den von oben oder manchmal auch von der Seite so ein bisschen. Dieser hier ist ein bisschen anders, weil der wird quasi, der steht quasi, wenn er befüllt wird. Also der steht auf seiner Standfläche und dann klappst du den so nach vorne runter und dann hast du da innen drin so einen einklappbaren Kamera-Cube, integrierte Objektivköcher, ein Laptopfach, ein Tabletfach, Innenfächer, aber alles so, das geht so nach, ja, so nach vorne auf, ne? Das
ja, vor allen Dingen, das Ding kannst du komplett aufmachen. Also du kannst ja links und rechts die Seiten auch noch aufmachen vom Zipper. Ja, dann hast du eigentlich genau, wie so einen aufgeklappten Würfel. Dann ist also alles offen. Genau. Oder du machst nur eine von den Seiten auf und diesen Cube, also dieses Kamerafach, das kannst du auch zusammenklappen, wenn du es nicht brauchst. Mhm. Also das ist pfiffig, das Ding, wirklich. Ich habe das schon bei uns im Slack gesehen. Da haben die Ersten haben das Ding schon. War das nicht auch ein Kickstarter-Projekt oder so? Also die Ersten haben das Ding jedenfalls schon und sind begeistert gewesen. Mhm. Und ja, ich habe leider noch keinen in den Fingern, um das auszuprobieren. Aber das Konzept finde ich wirklich mal ganz anders als alles, was ich bisher gesehen habe.
Tja, dann ist das Ding sehr robust vom Material her, hat wasserabweisende Reißverschlüsse. Also wenn es mal regnet und so, dann ist es auf jeden Fall, muss man da nicht unbedingt gleich sofort irgendwie so einen Rucksackschutz drüber ziehen. Was noch drin? Eine verborgene, besonders sichere Tasche für Reisepass und Bargeld. Die ist also unten hinten hinterm Rückenpolster irgendwie versteckt. Mhm. Ansonsten viele Innentaschen, Netzfächer für Kleinzeug, Kabelorganisation mit elastischer Kordelhalterung. Dann gibt's noch so Inneneinteiler, dass man den Kamera-Cube noch an die Ausrüstung anpassen kann. Wie gesagt, ein Laptopfach für 15 Zoll Laptops und ein Tabletfach für Pro-Tablets, also für die Großen. Dann noch eine weich ausgekleidete Fließtasche für so Thema wie Smartphone oder Brille. Dann gibt's unter der Rückenpolsterung noch so einen Durchlass, falls man das Ding von oben auf so einen Reisetrolley draufstellen möchte. Damit kann man den dann irgendwie gut bewegen. Dann noch so Befestigungspunkte für diese Waist-Strap-Hüftgurt. Den kann man irgendwie dazu kaufen. Und noch 8 Gurtösen für Wondered-Accessory-Straps, die optional erhältlich sind. Und dann hört man das ganze Zeug. Und dann habe ich irgendwie so ein Bild im Kopf. Und dann schaue ich mir das an. Und das ist komplett anders, als ich dachte. Weil ich kenne ja so Rucksäcke mit hier ein Strappen, dort ein Ding, hier noch ein Riemchen und dort noch eine Öse und was weiß ich. Die sehen dann immer sehr, sehr, sehr voll aus. Und der ist total schlicht von außen. Der kommt echt, echt schlicht daher, so vom Design her. Also das ist so ein Ding, da bin ich ja auch schon wieder so ein bisschen neugierig.
Ja, der kommt eigentlich rüber wie so ein normaler Knautschrucksack irgendwie. Da erwartet es jetzt nicht super Wertvolles.
Ich finde ihn sogar noch schlichter. Also irgendwie, ich weiß so Wanderrucksäcke und so Zeug, die kenne ich. Da sind halt überall Strappen und Fächer und was weiß ich. Mhm. Und das ist bei dem Ding tatsächlich alles irgendwie so,
ja, stadttauglich.
So. Ja, schon sehr. Also schaut euch den mal an. Wonder Duo bei Enjoy Your Camera. Und wie gesagt, 5% gibt es auf jede Bestellung. Nicht nur auf den Wonder, sondern auf alles mit dem Gutschein Happy Shooting 2019.
Wunderbar. Tja. So, der Markus hat eine Frage und zwar: Hallo, ihr Always Happy Shooter. Nachdem der Hauptamtliche von euch bereits ganze Videosessions über die Bedienung des so hassgeliebten Adobe Lightroom gedreht hat, welche ich mir natürlich heruntergeladen und durchgearbeitet habe gegen die geringe Schutzgebühr, nun eine Frage an den Nebenberuflichen von euch. Habt ihr einen Tipp über gute Lernvideos für Affinity Photo oder möchtet ihr selbst welche drehen? Hintergrund, ich möchte mir nicht wieder ein Buch kaufen, das im Bücherregal verstaubt. Der Lerneffekt ist mit Videos bei mir bedeutend höher. Die Motivation auch. So, nun der obligatorische Gruß. 3, 2, 1, Happy Shooting. Also Markus, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Chris aussieht, das kann er gleich erzählen. Ich persönlich habe gerade keine Ambitionen, Lernvideos für Affinity Photo zu drehen. So gut würde ich mich da jetzt auch nicht einschätzen. Und wenn ich mal irgendwas suche, dann finde ich tatsächlich meistens die Video von Serif selbst. Also da gibt es auf der affinity.serif.com gibt es eine Seite mit Tutorials und da gibt es eben auch Videos. Oder bei Vimeo direkt, ne, wenn man jetzt einen Vimeo-Player hat, dann findest du bei vimeo.com auch das Affinity by Serif, so heißen die. Und ja, da sind eine ganze Menge an Videos, da kommt auch immer wieder neues Zeug dazu. Ich war jetzt lange nicht mehr drin, ich weiß jetzt nicht, von wann das letzte Video ist, aber da gab es seinerzeit, als ich da gesucht habe, eine Menge Zeug, nicht nur zu Affinity Photo, sondern auch zu den anderen Programmen. Fand das eigentlich ganz hilfreich.
Also ich habe ja mal diese Lightroom-Videos gemacht und für Affinity Photo habe ich nicht vor, irgendwas zu tun, weil Affinity Photo ist ja so das, ich sag mal so, das Gegenstück zu Photoshop und das geht so an dem Fotografieren aus meiner Sicht eher vorbei, weil ich will gerne ein Digital Asset Management haben, also sowas wie Lightroom mit Datenbank, mit Dateiverwaltung, mit Export und Import und so weiter. Und da ist ja Affinity Photo jetzt nicht unbedingt der Kandidat dafür.
Nee, gar nicht.
Und überhaupt nicht. Ich könnte mir aber vorstellen, wenn jetzt endlich mal irgendwann von Serif ein Lightroom-Konkurrent kommt und der auch gut ist, dass ich mich dann da mit Sicherheit reinarbeite und möglicherweise da auch so aufbauend auf dem Discover Lightroom vielleicht da ein Discover, keine Ahnung, Affinity, wie auch immer das heißen
wie
wird.
Wie auch immer es heißen wird, ja.
Machen, das will ich nicht ausschließen. Aber da müssen wir erstmal sehen, wenn das kommt. Und dann muss es erstmal gut genug sein. Und dann muss ich die Zeit haben, das zu tun. Und dann brauche ich auch nochmal einen Produktionspartner dafür, weil so ganz alleine macht man sowas eher nicht. Und
ich kann eine
Kamera das ist halten. Alles noch. Das ist alles noch sehr in den Sternen.
Ich halte die Kamera, kein Problem.
Du hältst die Kamera?
Na klar.
Okay. Das kannst du ja auch, das ist ja okay.
Ja, bin da voll gut drin.
Nun gut.
Sehr schön. Ja, wenn ihr noch Tipps habt, wo ihr sagt, oh, da gibt es einen richtig guten Typen, der macht jetzt statt Photoshop alles in Affinity Photo oder hat damit angefangen und hat ein richtig geiles Tutorial, weiß ich nicht, Plattform irgendwo, dann geht doch mal auf happyshooting.de hier zur Folge 637 und gebt Markus und uns allen mal einen Link mit einem Tipp zu anderen Affinity Photo Videos. Nicht wahr?
Ja, ja. Ich habe eine Analog-News. Mhm. Und zwar haben wir ja schon vor einigen Sendungen mal, vor vielen Sendungen mal gesprochen über das Thema Digitalisierung von Negativen.
Ja.
Also in meinem Fall so das Thema Abfotografieren. Ne, da gibt es ja den von Jochen entworfenen Copy-Stand, also diesen wie nennt man sowas nochmal? Repro-Stativ und
ja.
Dann gibt es eben auch verschiedene Möglichkeiten, dann so Sachen umzuwandeln, speziell Farbnegative. Also wie wandelt man die um? Farbnegative kannst du nicht einfach invertieren, dann kommt nicht das raus, was man sich vorstellt. Das heißt, da muss mehr getan werden. Und dafür habe ich mal vorgestellt Negative Lab Pro. Negative Lab Pro ist eine Software, die also immer noch so im Bereich $99 liegt, also nicht billig ist, aber für die Leute, die, sagen wir mal, nerdig genug sind, dann auch tatsächlich sehr viel kann. Und das ist ein Tool, was in Lightroom integriert und auch nur das tut. Also nicht Standalone läuft oder nicht mit Photoshop, sondern tatsächlich in Lightroom integriert und dort ja dann diese Umwandlung erlaubt und das sehr gut macht. Und wir reden hier tatsächlich auch von Lightroom Classic. Lightroom Classic CC und Lightroom 6. Die zwei sind offiziell unterstützt. Und ich sag mal, das war so von der Bedienung ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also man musste tatsächlich so sich ein bisschen reinfuchsen in die Geschichte. Also nicht, ich sag mal, nicht so ganz intuitiv, wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem, das Ding hat einen guten Output. Und wenn man sich mal an den Workflow gewöhnt hat, dann ist es auch nicht schwer. Der hat jetzt gerade ein Update, ein interessantes Update rausgehauen, und zwar die Version 2.1. Und da sind diverse Sachen drin, die jetzt verbessert worden sind. Die ganze Exportiererei läuft ein bisschen besser, unterstützt ViewScan und Silverfast DNGs. Also wer da scannt, kann die dann dort auch entsprechend umwandeln. Und. Aber das eine Feature, was ich glaube, was tatsächlich so ein Game Changer ist, ist, dass das Programm jetzt die Metadatenstruktur von Lightroom erweitert. Mhm. Also nicht nur einfach irgendwie, du schreibst das jetzt nicht mehr irgendwo deine Daten über Kamera und was weiß ich alles in Beschreibungsfeld, sondern da werden komplett neue Felder angelegt. Das unterstützt Lightroom auch, dass man das extern quasi erweitern kann. Das heißt, diese Metadaten, da kannst du dann reinschreiben, was für eine Kamera, was für ein Film, wie er entwickelt wurde und so weiter. Da gibt's dann Felder dafür. Und die werden ganz normal in den Lightroom-Katalog und in die entsprechenden Felder dort integriert. Und das bedeutet, dass du dann auch in den ganz normalen Suchen und so weiter und Smart Collections und was es alles gibt, diese Metadaten verwenden kannst.
Mhm.
Okay, also wie weit das exakt geht, kann ich nicht sagen. Ich habe es noch nicht getestet, aber ich finde das cool, weil du kannst, du kannst dann plötzlich eben tatsächlich gezielt nach verschiedenen Filmtypen und so weiter suchen. Das ist geil.
Ja, das macht die Integration halt noch ein bisschen besser, als sie ohnehin schon waren.
Ist gut. Mhm. Gut. Also alle, die das mal ausprobieren wollen, ich glaube, es gibt eine Testversion. So für eine gewisse Zeit. Free Trial, der Free Trial erlaubt komplette Nutzung des Tools für 12 Negative. Also kann man sich es dann mal so ein bisschen ausprobieren. Wie gesagt, günstig ist es nicht, aber für die, die das ernsthaft betreiben und Lightroom verwenden, ich glaube, um das Tool kommt man gerade nicht so richtig drum rum.
Ja, zumindest wenn man jetzt viel mit Farbnegativen zu tun hat, ne?
Genau,
bei Schwarz-Weiß, mit kriegst du auch
bei Schwarz-Weiß hin, ist was anderes. Ja,
ja, schön.
Nun gut, kommen wir zu Starlink.
Ja, ich muss vorneweg schicken, ich habe mal eine Doku zu dem Thema gesehen, deswegen kann ich ein bisschen was da vielleicht zu fragen oder ergänzen. Ich bin mal gespannt, weil du hast ja ein relativ gutes Thema für aufgemacht. Starlink ist ja dieses Ding mit dem Internet aus dem Weltall, aber fotografisch hat das ja einen Einfluss auf uns. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier passiert.
Also mal ganz kurz erstmal erklärt, was ist Starlink? Das ist ein Projekt von SpaceX, also von Elon Musk. Der hat ja eine Firma, mit der man Raketen in den Orbit schießen kann und mit denen man Satelliten absetzen kann da oben. Also das ist ja schon mal eine ganz gute Voraussetzung, um Sachen da hochzubringen in die Erdumlaufbahn. Und das ist ein Projekt zum Thema Satelliteninternet von SpaceX. Das heißt, im finalen Ausbau, im Endausbau soll das Ding bis zu 1 Gigabit pro Sekunde pro Nutzer möglich machen. Wir reden von Satelliteninternet. Mhm. Irgendwie so je 60 Satelliten soll das 1 Terabit pro Sekunde Durchsatz machen. Die Abdeckung soll 2020 den nördlichen Vereinigten Staaten sein, also die machen Testbetrieb und Kanada dazu, und global soll es dann 2021 verfügbar sein. Und da reden wir tatsächlich von bis auf den ganz hohen Norden, also Nordpol und Südpol, die ganze Welt, die da abgedeckt werden soll. 2021, ich sag mal, das ist Elon Musk, ich glaube also noch nicht ganz an die Zusage, dass das dann auch passiert. Das ist nicht ganz uninteressant, wenn das tatsächlich kommt, weil ja, hast dann quasi Internet, wo du hingehst. So vom Thema Tempo, ne, Satelliteninternet ist ja immer so ein Thema, was dann auch Latenzen angeht und so weiter. Die Satelliten sollen auf verschiedenen Höhen fliegen, und zwar relativ niedrig. Wir reden hier von, ich glaube, drei solchen sogenannten Schalen, eine bei 340 Kilometer, eine bei 550 Kilometern, eine bei über einem Kilometer. Aber die meisten Satelliten sollen auf den niedrigeren Schalen fliegen.
Über einem Kilometer? Und du meinst über 1000 Kilometer? Oder?
Über 1000 Kilometer, klar. Okay. Und also auf den unteren 340 bis 550 Kilometer sollen die meisten Satelliten fliegen. Und damit sollen auch die Latenzen sehr kurz sein oder kurz genug sein zumindest. Also nicht so wie bei heutigem Satelliteninternet, dass du da irgendwie, weiß nicht, ein, zwei Sekunden Latenz hast oder so.
Ja, also das stationär ist ziemlich weit weg von uns. Da sind wir mehrere 10.000 Kilometer weg. Und deswegen dauert das so lange. Und der Trick ist halt, die Dinger im Orbit zu halten.
Genau.
Der Haken ist halt, dass sie dann sehr schnell wieder wegfliegen, weil um da zu bleiben, müssen sie schnell sein. Also ja, ist der nächste Trick, man nimmt halt ganz viele davon, die sich untereinander unterhalten.
Genau, wollen sie technisch lösen. Wir reden aktuell von 122 Testsatelliten, die oben sind. Mhm. Die haben also 2x60 hochgeschossen und vorher schon mal 2 Testsatelliten. Und die müssen dann tatsächlich wegen der niedrigen Orbit zur Geschwindigkeit über 75.000 km/h da oben rumsausen, weil sie sonst nicht oben bleiben, ganz einfach. Das ist ja der Trick, ne, dass das Ding einfach bei entsprechender Geschwindigkeit unterwegs ist. Nur so im Vergleich, die ISS hat ungefähr 27.000 Kilometer pro Stunde. Mhm. Also das ist so fast dreimal so schnell wie die ISS. Das klingt erstmal so, naja, okay, 122 Testsatelliten. Wenn man dann anguckt, was die Pläne sind, bis 2027 sollen die bisher genehmigten 12.000 Satelliten hochgehen in die Luft, in den Umlaufbahn. Also wir reden jetzt von dem ersten Ausbau bis 2027 bis 12.000 Satelliten. Da muss man schon mal tief Luft holen. Mhm. Und laut Dokumenten, die jetzt wohl rausgekommen sind, sind sogar noch 30.000 weitere beantragt. Also insgesamt 42.000 Satelliten. Bis wann die dann kommen, ob die genehmigt werden, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, auf jeden Fall genehmigt sind die 12.000 Satelliten bis 2027. Also insgesamt, insgesamt sind das vielfach so viele Satelliten, wie überhaupt jemals seit 1957, so Sputnik 1, bis heute hochgeschossen worden sind.
Und was ich aus der Dokumentation weiß, ist, dass SpaceX nur ein Anbieter ist, der so ein Netzwerk
kommen wir noch dazu.
Machen will.
Kommen wir noch dazu.
Kommen wir noch dazu.
Okay. Da kommt noch mehr.
Alles klar.
Und die Dinger sind an sich ganz, ganz smart. Also die Idee, überall quasi da Internet zu haben, ist ja ganz cool. Die sind ganz, ganz interessant. So flach gebaute Dinger, 260 Kilo pro Stück, so also Flat Panel. Dann haben sie je Satellit ein Solarpanel, was dann ausgefahren wird da oben, Ionentriebwerk, damit dieses Orbit korrigiert werden kann und so weiter. Und untereinander vernetzen die sich über so ein Lasersystem. Das heißt, die sind quasi untereinander vernetzt, die Dinger.
Mhm.
Ja, und so pro Satellit so ungefähr 5 Jahre Lebensdauer. Also so lange leben die da oben und dann schauen wir gleich mal, was mit dem passiert. Es gibt noch, wie gesagt, wie du sagtest, andere Anbieter. Da gibt es OneWeb, die wollen irgendwie 600 Satelliten hochschießen. Telesat wollen irgendwie knapp 300 Satelliten hochschießen. Und Amazon will auch in das Business. Mhm. Die reden von über 3000 Satelliten. Also SpaceX ist da mit den Plänen deutlich der Größte. Jetzt ist natürlich, ne, was kann alles passieren? Kritik. Das eine ist Thema Weltraumschrott. Also wer Gravity gesehen hat im Kino oder sonst wo, weiß, was Weltraumschrott anrichten kann. Da gab es wohl auch schon einen ersten Vorfall. 2019 im September diesen Jahres hat die ESA wohl tatsächlich, musste sie mit so einem Erdbeobachtungssatelliten ein Ausweichmanöver fliegen, weil Starlink-Satellit 44 wohl auf Kollisionskurs war oder so. Also
ja, und da gab es Kommunikationsprobleme zwischen den beteiligten Parteien und schlussendlich ist dann der größere Satellit dann ausgewichen.
Genau, und die FCC, also die Commission in den USA, die das irgendwie vergibt, wobei da ist natürlich eine Frage, warum vergeben die das, diese Rechte da oben? Andere fliegen doch auch da oben rum, aber das wollen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen. Nee. Die haben auf jeden Fall, wollen die jetzt alle Betreiber, die solche Satellitennetzwerke aufziehen wollen in den niedrigen Orbits, wollen die verpflichten, dann auch die Satelliten nach der Ende der Lebensdauer aus dem Orbit zu entfernen, weil natürlich Weltraumschrott ein echtes Problem ist.
Ja.
Und da hilft die niedrige Umlaufbahn, weil es einfach mehr Reibung gibt. Und diese Spacelink-Satelliten sollen dann auch, wenn sie End of Life haben, also nach, wie gesagt, irgendwie den 5 Jahren oder so, sollen die quasi mit ihrem Ionentriebwerk noch deorbitet werden, also Richtung Erde geschubst werden, damit sie möglichst schnell dann eintauchen in die Atmosphäre und verglühen. Und wenn das nicht geht, weil sie kaputt sind, dann soll es trotzdem, weil sie so niedrig sind, irgendwie maximal 5 Jahre gehen, bis die dann tatsächlich runterkommen. Mhm. Also das ist quasi, ich sag mal, das soll ein selbstlösendes Problem sein. Weitere Kritik oder Angst ist natürlich dieser sogenannte Kessler-Effekt. Das ist dieses Ding, wo sie in Gravity drüber gesprochen haben, also diese Kaskade von Kollisionen, ne? Wenn sich einer mit dem anderen zofft, dann fliegen da plötzlich irgendwelche Partikel und Teile rum, die, ne, beim Aufprall kann ja was wegfliegen, was dann einen anderen wieder anschubst und der schubst wieder andere an und dann pflanzt sich das quasi so in diesem Orbit fort.
Ja, also wenn was passiert, ist die Gefahr groß, dass dann richtig was passiert. Das so.
Das ist zumindest die Angst davor.
Ja,
Nun ja, und natürlich der weitere Kritikpunkt und der uns jetzt auch angeht, ist die Kritik, die von der astronomischen Society kommt, also von den ganzen Astronominnen und Astronomen und von denen, die Astrofotografie betreiben. Weil als im Mai die ersten 60 von diesen Satelliten gelauncht wurden, das hat man schon sehr deutlich gesehen. Also das ging so durch diverse Medien. Ah, wir verlinken dann auch mal was, da gibt's ein Video zu dieser, mit dieser Perlenkette. Da hat man also von der Erde aus tatsächlich relativ hell oben diese 60 Satelliten. Ne, die werden erstmal so im Stück losgeschickt und dann werden die zu so einer langen Linie und dann werfen die ihre Ionentriebwerke an und dann fliegen die erst auseinander und verteilen sich. Aber während die so eng beieinander waren, hat man die wohl sehr, sehr deutlich gesehen. Mhm. Und das ist natürlich nicht hübsch, wenn man Himmel fotografieren möchte. Also das ist die große Angst,
ja,
dass der Nachthimmel gestört wird.
Vor allem, weil so wahnsinnig, also mit bloßem Auge, so wahnsinnig viele Sterne können wir nicht sehen am Himmel, ne, wegen der Leuchtstärke und so weiter. Ich las
mal, je nachdem, wo du bist. Ne?
Je nachdem, wo du bist. Ich las mal sowas von irgendwas um 10.000 Sternen oder sowas, die man am Firmament sich anschauen kann. Und wenn du dann überlegst, du siehst irgendwie 10.000 echte Sterne und dann fliegen da noch 12.000, 30.000 andere Sterne, die gerade irgendwie, also du siehst ja nicht alle, ist ja immer nur ein Teil auf deiner Seite zu sehen, aber wenn dann auch noch ein paar zigtausend gerade von der Sonne angefunkelt werden, das ist schon also beträchtlich.
Die Angst ist, wie gesagt, dass das dann alles ein bisschen die Beobachtung da stört.
Oder übrigens auch Hubble.
Alle stört.
Ja, übrigens
auch Hubble, klar.
Hubble fliegt nämlich so ungefähr auf, wo sind sie, 550 Kilometer Höhe oder sowas. Mhm. Das heißt, wenn sie dann jetzt die Satelliten da noch in einem größeren Orbit haben, also zum einen ist der Orbit erstmal ähnlich wie bei Hubble, da müssen wir schon mal aufpassen, dass die da nichts
passiert. Ja, wobei, wenn die tatsächlich nur so ein paar Handvoll Kilometer auseinander sind, diese Orbits, dann ist die Gefahr, dass Hubble tatsächlich, dass so ein Ding direkt vorm Hubble rumfliegt, ist nicht wirklich groß. Also das muss man einfach mal auch aus geometrischer Sicht angucken.
Ja, aber es sollten ja noch welche auf über 1000 Kilometer Entfernung rumschwirren.
Ja, aber viel weniger. Ne? Der Großteil wird unten rumschwirren. Ja, ja.
Aber kann halt passieren. Ne?
Genau. Eine weitere Angst
ruiniert von Hubble.
Genau. Eine weitere Angst ist, dass die Radioastronomie darunter leidet, wegen Funksignal, ne? Wenn da ein Satellitennetzwerk mit 12.000 Satelliten ist, die ständig hoch und runter funken, dann ist das auch eine Angst. Die American Astronomical Society, die International Astronomical Union und die British Royal Astronomical Society sind also drei große Vereinigungen, die sich da sehr deutlich ausgesprochen haben gegen dieses Thema. Und die Wissenschaft ist wohl auch schon in Talks, also reden schon mit SpaceX über dieses Thema. Da hat sich leider Elon Musk auf Twitter so ein bisschen unwissend gezeigt, unter anderem zum Thema, na, die ISS sieht man ja auch nur, weil da oben Licht an ist, was natürlich nicht der Fall ist, weil warum sieht man da oben was? Weil
da Sonne ist Licht an.
Weil da oben die Sonne auf diese Satelliten strahlt, je nachdem, wo die gerade steht. Und es kann natürlich hier unten tiefe Nacht sein und da oben trotzdem noch die Sonne scheint.
Richtig. Ich hoffe, er meinte die Sonne, oder? Oder meint er Licht an Bord?
Ich glaube, das war.
Das wäre mal schon ganz schön doof, weil so viel Fenster gibt es da noch nicht und so viel.
Nun gut. Was SpaceX jetzt aber tut, ist, sie teilen tatsächlich Daten über diese Umlaufbahn mit der Wissenschaft.
Ja.
Also damit die Wissenschaftler, auch die, die Hubble betreiben und so weiter, wissen, wann und wo diese Satelliten Satelliten wo sein werden.
Es werden ja jetzt auch schon ganz viele Schrottteile getrackt von der NASA. Das sind Millionen von kleinen und kleinsten Teilen, die da getrackt werden. Und dann müssen natürlich die Satelliten auch getrackt werden, klar.
Dann ist die Rede noch von Albedo Reduction. Also die Albedo ist die Reflektivität quasi dieser Sachen. Also die sind wohl auch schon am drüber nachdenken, ob man die in irgendeiner Form hier im Slack sagt Jochen gerade, Lösung wäre schwarze Farbe. Ja, wahrscheinlich. Ja? Also
Venta Black.
Vielleicht kann man die in irgendeiner Form schwärzen, die Dinger. Außerdem wollen sie bestimmte Frequenzen eben nicht nutzen, die sogenannten Q-Frequenzen, KU, das sind Frequenzen, die wichtig sind für die Radioastronomie. Also die Fotografen und Astronomen, die haben natürlich, wie gesagt, das Problem, wenn die Dinger angestrahlt werden, und das ist erstmal hier in unseren Breiten hauptsächlich in der Dämmerung, ne, vor Sonnen, also in der Abend- und Morgendämmerung, weil da die Sonne entsprechend steht, du siehst die Dinger dann und die Sonnensegel, die können noch, wenn die entsprechend im richtigen Winkel stehen, noch heller machen, wie so ein Spiegel. Ne? Das sind dann so sogenannte Flares da oben. Aber sind je nach Höhe, Jahreszeit und so weiter, besonders hier in Mitteleuropa, auch nachts teilweise dann sichtbar. Mhm. Und im Mai bis August ist da oben durchgehend Sonne. Also insofern, man sieht natürlich von den 12.000 Stück, oder man hat das Potenzial, natürlich von den 12.000 Stück nie alle auf einmal zu sehen, sondern je nach Standort reden wir von einigen hundert davon. Das sind immer noch deutlich mehr, als Flugzeuge im Himmel sind. Auch nachts, die blinken da oben herum. Wie hell sie genau werden, weiß noch niemand so richtig. Also die sind wohl jetzt auch immer noch so in ihre Final Orbits unterwegs. Und die Höhe von diesen Dingern, die hat tatsächlich auch nochmal zwei Aspekte. Und zwar sind die, die weiter weg sind, also die auf dem 1-Kilometer-Plus-Orbit oben sind, sind natürlich damit kleiner und deutlich schwächer in der Beeinträchtigung. Und die, die tiefer fliegen, die sind natürlich mehr im Erdschatten. Also wie sich das abwägt, weiß ich noch nicht. Die aktuellen Sichtungen dieser Dinger, also von diesen 2x60, die hochgeschossen wurden, sind irgendwie in der Größenordnung 2-3 Mach. Das ist so mittelhelle Sterne. Wenn die Sonnensegel dann aber nach Richtung Sonne ausgerichtet sind, also weg von der Erde, sollen sie auch deutlich schwächer noch sein. Ja, so viel wissen wir jetzt drüber. Ich habe ein paar Links noch zusammengesucht. Das ist einmal die Starlink-Website selber, die hat quasi keine Informationen. Dann gibt es auch das Video mit dieser Perlenkette, dass man mal sieht, wie es aussieht. Dann gibt es noch von SpaceX selber natürlich ein Launch-Video, wo man sieht, wie die Dinger oben abgesetzt werden. Für Nerds gibt es tatsächlich eine Website, den Starlink Constellation Simulator. Da kannst du deine Breite und Länge reingeben und kannst mit aktuellen Zahlen mal dir ein Bild rauslassen, wo du siehst, den Nachthimmel siehst und wie viel von den Dingern da tatsächlich sind, also sichtbar sind, also sprich in der Sonne sind. Da gibt es noch einen interessanten Artikel von Jan Hattenbach. Und dann gibt es noch ein Video, eine Simulation eines Sommernachthimmels mit Starlink-Satelliten. Ja, was können wir tun als Fotografen? Also das eine wäre natürlich
einfach sagen, Harpunen kaufen.
So ganz lange, weißt du, wo vorne so ein kleiner Saugnapf dran ist und hinten eine lange Schnur.
Genau,
so ein Ding. Und dann einfach so flop und dann ziehst du dann.
Einfach runterziehen.
Naja gut, also du kannst es natürlich zum einen akzeptieren, dass du ab jetzt dann irgendwie, oder ab wenn die dann tatsächlich in großen Stückzahlen da oben sind, das dauert ja noch ein bisschen. Die müssen, glaube ich, mehrere hundert Starts machen, um die Dinger da auszusetzen.
Ja, es lohnt sich jetzt, gute Himmelsaufnahmen zu machen. Nachtaufnahmen und Milky Way und was so alles da oben rumschwirrt. Weil es wird zunehmend schwieriger.
Ja, das andere ist, du kannst natürlich die Methode des sogenannten Stackings verwenden. Das machen ja auch viele.
Wird es so gemacht, ja. Mhm.
Du machst mehrere Aufnahmen und nimmst dann Software, die das zusammenstackt und das nimmt dann auch die Unterschiede zwischen den Bildern raus, also sprich die einzelnen Streifen, die diese Dinger machen. Das heißt, das Stacking wird in Zukunft einfach noch wichtiger. Das, also lernt alle schon mal, wenn ihr Astrofotografie macht, wie man Stacking macht, weil das werdet ihr wahrscheinlich dann eher brauchen.
Dann findet ihr auch keine Kometen mehr, weil die sind dann auch weg.
Die sind auch weg, genau. Oder Sternschnuppen oder so. Und vielleicht wird es ja gar nicht so schlimm. Das ist die nächste Frage oder die nächste Hoffnung, dass tatsächlich bei den weiteren, die hochgehen, Maßnahmen ergriffen werden, um die Dinger unsichtbarer zu machen. Also, was weiß ich, schwarz anpinseln oder so.
Tja, mal gucken.
Ja, oder Uwe schreibt gerade noch eine Anti-Starlink-KI in der Kamera. Vielleicht ist das Sonys AI, neue AI-Abteilung.
Sony baut das direkt auf den Sensor, wird ausgerechnet.
Also wenn die Daten, wann die Dinger wo sind, wenn diese Umlaufbahndaten bekannt sind, beziehungsweise wenn dann auch Kamerahersteller die vielleicht haben, dann ist das gar nicht so unwahrscheinlich.
Ja, du hast einen Kompass, du hast eine GPS-Position. Ich glaube, Pentax wären die Ersten, die es direkt in der Kamera rausrechnen. Sie wissen, wo sie sind, sie wissen, wo du hinguckst, ne, mit welchem Winkel du nach oben schaust.
Noch besser. Kameras brauchen noch einen weiteren Sensor. Also heute haben viele Kameras GPS. Das heißt, du weißt, wo das Bild gemacht wurde. Mhm. Manche Kameras haben heute einen Kompass. Das heißt, du weißt, in welche Richtung das Bild gemacht wurde. Mhm. Und jetzt brauchst du auch noch einen Winkel, in welchem Winkel nach oben geschossen wurde.
Das machen sie schon, ja.
Anhand, machen sie das tatsächlich?
Ja, das haben sie schon.
Wie viel Grad die Kamera nach oben geneigt ist?
Ja, selbstverständlich. Hat doch jede Kamera. Stimmt. Zeigt dir doch die Wasserwaage schon digital an.
Hast du recht. Wenn das tatsächlich so weit geht, dann hättest du damit alle Daten, die du brauchst, um. Ja, und dann hast du noch die Brennweite. Das sind Bildwinkel. Und wenn das alles zuverlässig genug ist, dann könntest du tatsächlich mit der Anbindung an die entsprechende Datenbank, zum Beispiel in Lightroom, ne? Lightroom kann Hotpixel erkennen. Vielleicht kann das, wenn eine AI für Adobe dann oder für Affinity dann eine automatische Rausrechnung von Starlink und, ja, nochmal, ne, das ist nicht nur Starlink. Wir reden von OneWeb, wir reden von Telesat, wir reden von Amazon. Also, das sind noch mehr, die da oben jetzt irgendwie die unteren Orbits gerne hätten, um da Business zu betreiben.
Und vielleicht tun sie uns ja auch was Gutes und können die Konstellation da oben entsprechend verändern und sie auch leuchten lassen, sodass sie dann zu Weihnachten irgendwie über die Erde so einen schönen Weihnachtsstern schweben lassen.
Nee, weißt du was? Die Kameras müssen einfach nur Starlink unterstützen und dann kannst du quasi die Daten, wo die gerade sind, direkt während du draußen im Feld bist irgendwo, kannst du per Starlink dir dann diese Daten automatisch in die Kamera laden.
Ja, klar. Dafür also ist das Netz doch da, oder? Ich sehe schon, das wird eine rosige Zukunft werden.
Also wir haben auf jeden Fall mal eine ganze Menge Links in die Shownotes gepackt. Das ist ein interessantes Thema und ja, gucken wir mal, wie schlimm es wird. Und ich werde persönlich auf jeden Fall ein Auge drauf halten. Ich finde das unglaublich interessant.
Ja, ich bin ja auch immer dafür, schnelles Internet überall zu haben. Aber ich bin eigentlich mit der Entwicklung mit zigtausenden Satelliten da oben nicht so richtig glücklich, ehrlich gesagt.
Naja, die können dir zumindest nicht auf den Kopf fallen. Woher verglühen die? Also.
Ja, ich sehe da ja eher so, es hat jetzt gar nichts mit Happy Shooting als solches zu tun, aber ich sehe da eher die Problematik, dass immer mehr da oben in den Orbit gepackt wird.
Aber es kommt doch also wieder von selber runter.
Man hätte auch sagen können, für jeden Satelliten, den ihr in dieses Mesh-Netz da oben hinschicken wollt, müsst ihr 1 Million Kleinschrottteile runterholen. Und wenn ihr das nachweisen könnt, dann dürft ihr einen hochschieben. Dann wird zumindest schon mal das Problem mit dem Müll gelöst.
Aber das ist doch selbst aufräumender Schrott, Boris.
Ja. Schrott ist das richtige Wort. Lass uns weitermachen.
Kleiner Videotipp. Bernhard hat mir eine DM geschickt mit einem Videotipp. Das ist nochmal Analogthema. Historische Porträtfotografie auf Glasplatten. Das ist gerade aktuell ein ganz hübsches Feature. Und das ist beim NDR zu sehen. Also keine Ahnung, ob das, wie lange das da steht, wann es gedelistet wird. Aber sei hiermit an euch weitergegeben und noch ein Videotipp. Der ist auch schon mehrfach hier reingeflogen. Und zwar ist das ein Videotipp über Fernsehkameras. Die Frage ist, warum sind Fernsehkameras so teuer? Wir reden von diesen Kameras, die diese vor großen kastenförmigen Objektive vorne drauf haben. Mhm. Und kann ich nur empfehlen, dass ihr euch das mal anschaut, weil das Interessante ist, dass tatsächlich das Objektiv, das mit Abstand teuerste daran ist, die Kameras selber sind gar nicht so groß, aber das große rechteckige kastenförmige Ding vorne drauf ist ein Objektiv. Und was diese Objektive können, da kannst du alles, was wir auf unseren Spiegelreflexen drauf haben und auf unseren Systemkameras drauf haben, kannst du alles in die Tonne treten dagegen.
Über Super Zoom lachen die nur.
Die haben teilweise Zoom-Bereiche mit Lichtstärken, mit Entwacklungen, teilweise ein Äquivalent von 7000 Millimetern am langen Ende. Hm. Und das kannst du noch mit der Hand halten, weil sowohl das Objektiv als auch das Stativ so dermaßen gut gedämpft sind, dass du das nicht siehst. Das ist unglaublich. Also wer sich das mal anschaut,
Junge.
Der kriegt so eine Idee, was da alles drin steckt in so Broadcast-Kameras.
In den meisten Fällen bin ich nicht mal 7 Meter von meinem Motiv entfernt und das ist bei denen die Brennweite nicht schlecht.
Ja,
Noch was, genau.
Machine Learning. Wir sind noch mal kurz bei Machine Learning. Und zwar hat Marcel und diverse andere hier ein Video über den Zaun geworfen. Und das ist ein Video über einen Algorithmus. Da gibt es immer das Problem, wenn man unter Wasser fotografiert, dass relativ schnell die Farben weggehen. Das kennen alle, die mal getaucht sind mit der Kamera, da brauchst du nicht weit unter das Wasser gehen und im Prinzip fliegen die warmen Bestandteile des Lichtes raus. Es wird immer blauer, je tiefer man geht. Und das ist natürlich ein Problem. Außerdem wird es immer trüber, je tiefer man geht, je nachdem, wo man ist natürlich. Aber das kennt man so, wenn man an Land fotografiert. Ne? Die Berge da hinten, die sind auch schon so bläulich und leicht kontrastarm, weil halt Partikel in der Luft sind, die stören. Mhm. Und das nimmt halt Farbe und Kontrast raus. Und unter Wasser gibt es diesen Effekt eben auch, aber der ist halt noch deutlich verstärkt. Und jetzt kann man natürlich anfangen, hier mit so den klassischen Algorithmen zu arbeiten. Also das heißt hier in Lightroom zum Beispiel wie heißt das Ding nochmal? Den Dunstentferner,
die Haze.
Dunstentferner, die Haze, genau. Kann man da natürlich ein Stück weit für verwenden. Aber was Farbkorrekturen angeht, das sind halt teilweise bestimmte Lichtfarben nicht mehr vorhanden und damit fehlen auch gewisse Frequenzbereiche, die du nicht mehr so einfach rausboosten kannst in der Korrektur. Da haben natürlich Unterwasserfotografierende bisher schon relativ oft auch mit irgendwelchen Farbkarten gearbeitet, um das doch noch irgendwie gerade zu ziehen, aber es ist halt nicht so einfach. Was haben diese Forscher gemacht? Die haben das ist eine Frau übrigens, Deria Akainak heißt sie. Die hat einen Algorithmus entwickelt und zwar basierend auf Machine Learning. Also sie hat dem Ding quasi beigebracht, wie Sachen aussehen, wenn sie normal sind und wenn sie korrigiert sind. Und dieser Algorithmus scheint tatsächlich ist, wenn man das hier so sieht, sehr beeindruckend in der Lage, die Farben unter Wasser zu korrigieren zu etwas, was ja einfach deutlich besser aussieht als alles andere, was so bisher auf dem Markt ist. Also lohnt sich das auch mal, das Video anzuschauen. Das hat mich auch wieder schwer beeindruckt.
Computational Photography.
Ja, ja.
Wunderbar.
Vom Feinsten.
Ja gut, wir hatten ja auch schon das Thema mit automatisch schwarz-weiß Fotos oder ganze Filme zu kolorieren, weil eben es wird eine Backsteinmauer erkannt und ist dann klar, dass das ein rötlicher Ton sein muss und so weiter und so fort. Und das ist dann hier quasi ein ähnliches Thema, nur für Unterwassermotive, ne?
Genau.
Schon witzig. Ja, demnächst Charlie Chaplin in High Definition und Farbe.
Unter Wasser.
Multicolor, unter Wasser. Genau. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Ach so, nee, wir haben ja noch das hier.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt. Wisst ihr eh, ne? Und da gibt's ja auf die kostenpflichtigen Pakete 15 Euro Rabatt mit unserem Promocode Belichtigung. happyshooting.de/Jimdo. Einfach mal kostenlos starten. Am besten mal mit dem Dolphin. Total easy. Paar Fragen beantwortet. Webseite aufgebaut. Und wenn ihr mehr wollt, gibt es da diese kostenpflichtigen Pakete, kann man aufrüsten. Mehr Funktionalitäten, eigene Domain und so fort, alles was wichtig ist. Und dann benutzt ihr bitte unseren Code Belichtigung und spart 15 Euro. Und wenn ihr sagt, ja, kostenlos ist schon ganz cool, aber Geschenke sind noch besser, dann könnt ihr auch mal bei Jimdo reingucken, und zwar bei Facebook. Denn ich lese mal aus meinem Newsletter vor. Ab dem 28. November verlost Jimdo auf Facebook 4 Wochen lang tolle Preise. Läuft also schon die Aktion. Jede Woche gibt es eine neue Aufgabe, bei der du Jimdo Premium-Pakete sowie ein iPhone 11 gewinnen kannst. Komm also jede Woche wieder, es lohnt sich. So nimmst du teil. Besuche Jimdo auf Facebook, löse die Aufgabe, schreibe deine Lösung in einen Kommentar und halte nach deinem Namen Ausschau, wenn wir die Gewinner bekannt geben. Ja, das findet ihr auf facebook.com/jimdo.de. Können wir gerne mal verlinken. Und ja, dann wünsche ich euch mal viel Glück, dass ihr da was gewinnt. Und während ihr dann darauf wartet, dass ihr genannt werdet, ja, versucht das doch mal. Geht auf happyshooting.de/jimdo, startet mal kostenlos eine Seite mit eurem Fotoprojekt. Vielleicht habt ihr euch jetzt über die Dezemberwochen mal ein kleines Fotoprojekt vorgenommen. Was weiß ich, einen bestimmten Straßenzug jeden Tag zur selben Uhrzeit ein Foto machen, dann habt ihr hinterher 31 Fotos im Dezember oder wenn ihr jetzt erst anfangt, ein paar weniger. Und vielleicht dokumentiert ihr so den Aufbau, die Nutzung und den Abbau vom Weihnachtsmarkt oder was auch immer euch so einfällt. Fotoprojekte können sehr, sehr vielfältig sein. Wenn ihr da was Schönes gemacht habt, eine Seite gebaut habt mit eurem Fotoprojekt oder ähnlichem, lasst es uns gerne wissen. Schickt uns eine E-Mail an info@happyshooting.de mit dem Link zu eurer Seite. Wenn ihr möchtet, dass wir eure Seite hier auch mal vorstellen. Fände ich super.
Machen wir also, gerne.
Machen wir sehr, sehr gerne. Ne, denkt an unseren Code Belichtigung. Sei nochmal gesagt, ist ja schon Dezember, sind alle nicht mehr so wach. Ich habe Schnuppen. 15 Euro könnt ihr sparen bei den kostenpflichtigen Paketen. Wir sagen danke, Jimdo, für den tollen Support.
So, kommen wir zu euren Fragen. Der Robert hat eine Frage, und zwar kennt einer von euch eine Druckerei, die Fotoabzüge 10x15 beidseitig bedruckt oder alternativ die Rückseite komplett weiß lässt, also ohne den Namen des Papierherstellers oder den Dateinamen Datum aufdruckt? Postkarten- oder Grußkartenanbieter habe ich schon ausgeschlossen, da die Rückseite immer gleich sein soll, also Logo und ein Text, aber die Vorderseite jedes Mal anders gestaltet wird, und da reden wir von 100 bis 200 unterschiedlichen Motiven. Danke schon mal im Voraus.
Mhm. Tja. Und da hat sowohl ich, der Boris, als auch der Boris H. aus dem Slack sich geäußert. Und zwar gibt es einen Anbieter, der heißt moo.com, also moo.com, ist ein britischer Anbieter. Und der fällt mir als erstes ein, wenn ich höre, ich will 100 bis 200 unterschiedliche Motive in einem Auftrag drucken. Und jedes Motiv ja wahrscheinlich auch einmal. Da hat sich Mu seinerzeit darauf spezialisiert, und das machen die auch immer noch. Da lädt man eben seine Motive hoch und kann dann sagen, zum Beispiel Visitenkarten, und dann kriegst du 100 Visitenkarten mit 100 verschiedenen Motiven. Das geht. Und ich meine, und das hatte der Boris H. hier auch geschrieben, dass sie eben auch Postkarten anbieten. Da ist dann das Bild vorne eben auch individuell, also wieder deine 100 Uploads. Und die Rückseite muss fix sein, ist also genau das, was der Robert möchte. Und ich meine, dass man das, was auf der Rückseite sein soll, auch als Grafik hochladen kann. Also so kannst du quasi eine Rückseite für alle Karten hochladen und die diversen Motive für die Vorderseite. Wäre also ein Volltreffer. Die sind ein bisschen teurer als jetzt irgendwie so ein Poster XXL oder Fotobuch oder sowas. Aber dafür hast du eben ja auch diverse Motive in einem Auftrag. Ich benutze sie sehr gerne, und Tanja hat ihre Visitenkarten für ihr Business da auch machen lassen, und wir sind da zufrieden.
Ich gucke gerade mal, was die hier für Größen anbieten.
Ja, die Postkarte, das müsste 10x15 sein.
Nur gut, also Schauen wir mal. Da mal schauen.
Genau.
Dann fragt der Frank noch, ich weiß, das wird ein langer Thread, ich hänge an der Gasnadel, also Gear Acquisition Syndrom und hätte gerne eine analoge Leica M. Welche will man da haben? Puristisch mit der M3 oder lieber eine M6 mit TTL? Und gibt es verschiedene Sucher? Ich lese oft ein 0,72 oder so und für den Anfang erstmal Vogtländer-Objektive. Ja, das hängt so ganz von dir ab. Ich bin jetzt nicht der Leica-Experte, aber ich sag mal, die klassische Leica ist natürlich die M3. Das ist so die, davon wurden, glaube ich, auch mehr als von allen anderen irgendwie hergestellt. Aber da bist du natürlich ein bisschen mit was Älterem dabei. M6 ist deutlich neuer und frischer. Mit Sicherheit auch nicht falsch. Hier hast du noch zwei Antworten reinkopiert, Boris.
Ja, und zwar aus einem jetzt tatsächlich länglichen Thread findet ihr bei uns im Slack, also happyshooting.de/live. Da könnt ihr sehen, wie ihr in den Slack reinkommt. Und im
Slack-Kanal HS Fragen. Ne?
Genau, gibt's HS Fragen, dann als Kanal müsst ihr einfach mal hinzufügen. Und da findet ihr diesen Thread und der ist absolut lesenswert. Habe ich mich vor der Sendung schon amüsiert. Also der Alex zum Beispiel, selber seit kurzem Leica-Besitzer, sagt, eine M6 wäre meine erste Wahl für eine analoge Leica, weil mir das Gehäuse einfach besser gefällt. Kurz zum Gehäuse hat der Sebastian dann gesagt, er findet eine M4P vom Gefühl her besser als die M6, aber es ist bei ihm dann die M6 geworden, weil da eine Belichtungsmessung mit eingebaut ist. Der Alex schreibt dann noch zu dem Sucher, was er da hat, diese Angabe mit dem 0,72, das wusste ich tatsächlich noch, ich glaube, das hat mir sogar der Alex damals erklärt.
Das ist Vergrößerung im Sucher.
Das ist der Vergrößerungsfaktor im Sucher, genau. Und ja, da ist tatsächlich kleiner unter Umständen besser, weil du dann mehr Winkel siehst. Das heißt, wenn du weitwinklig arbeiten willst und 28 mm Objektiv zum Beispiel draufschraubst, dann passt das mit dem 0,72. Das konkret wusste ich jetzt nicht. Also danke, Alex, das hat er hier nochmal ergänzt. Und wenn du halt ein größeres Sucherbild hast, dann mag das vielleicht angenehmer sein, dass du dann ja Details besser im Sucher sehen kannst. Aber wie gesagt, taugt dann für weitwinklig nichts. Wenn du dann weitwinklig arbeiten willst, dann gibt es aber auch immer noch einen Aufstecksucher, den gibt es sowieso, wenn du so 24 mm oder weiter arbeiten willst. So viel dazu. Und dann fand ich es aber sehr schön, wie der Sebastian schreibt, so also gerade wegen von der Kostenseite und so. Der Sebastian sagt, Zitat, aber du wirst feststellen, wenn du dir erst eine Leica holst, verschieben sich deine Schmerzgrenzen recht empfindlich. Und nur ein Objektiv pro Brennweite ist schon ein bisschen einschränkend.
Also für mich wäre das Thema Belichtungsmesser übrigens gar kein Thema, weil das kriegst du auch ohnehin. Sunny 16 ja, und so weiter.
Analog
oder,
außerdem.
Oder Smartphone nebenher, das ist, ja, das kannst du dir auch extern holen quasi. Mhm. Deshalb, also eine M6 bräuchte ich nicht, weil es mir braucht ein Belichtungsmesser nicht. Der Thread ist 32 Antworten lang und wir verlinken den mal in den Shownotes. Für alle, die im Slack sind, da kommt man per Mausklick direkt hin. Für alle, die nicht im Slack sind, warum seid ihr nicht im Slack? Der Happy Shooting Slack ist toll, da gibt es unglaublich viele Kategorien und Bereiche, in denen gesprochen wird, also Kanäle. Hier ist der Live-Kanal für die Live-Sendung hier, da ist der HS-Fragen-Kanal, da gibt es natürlich einen Analog-Kanal und einen für diverse Workshops, einen Klostergeister-Kanal und so weiter und so weiter. Also das gibt keine Entschuldigung, nicht im Happy Shooting Slack anwesend, ab und zu mal anwesend zu sein.
Und wir töten keine Katzenbabys.
Nein, tun wir nicht.
Ja, also es lohnt sich.
Das verstehe ich nicht ganz, aber okay.
Terminkalender.
Ja, wir kämen zum Terminkalender, wenn es gerade neue Einträge gäbe, gibt es aber nicht. Aber macht ruhig mal, ne? Ich glaube, es ist vor Weihnachten, ist einfach nicht mehr so viel los. Oder die Leute haben andere Sachen zu tun. Aber solltet ihr einen fotografierelevanten Termin haben, dann werft ihn uns über den Zaun in den Terminkalender. Das könnt ihr tun auf happyshooting.de/Terminkalender. Und da findet ihr die eingetragenen Termine und da kann man auch neue uns über den Zaun werfen, die dann da möglicherweise auch im Kalender landen.
Wunderbar.
Ja.
Jetzt aber haben wir so.
Wir haben Würfel. Ja, man muss immer durch dieses ganze Geraffel durch, bis man mal am Würfel ist, ne?
Ja. Ich habe zwar inzwischen eine Giraffe und ein Alpaka auf meinem Schreibtisch stehen, nebst Was? Einer Robbe. Was? Aber meine Würfel finde ich auch noch.
Was denn? Ich will jetzt keine weiteren Details. Die Aufgabe war die Lagenaufgabe.
Richtig. Warte, ich muss die Seite mal aufmachen. Wieder eine Vorbereitung vom Feinsten hier. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. 20 habe ich hier. 20 Teilnehmer, so auch?
Ja, habe ich auch. Ich muss gerade noch mal kurz über die... Ah ja, doch, doch. Mhm.
Ja, 20. Preis? Noch ein Hinweis, ne? Der letzte oder die letzte Gewinnerin hat sich noch nicht gemeldet. Also vor 2 Folgen hatten wir einen Gewinner ermittelt. Hier liegen noch ein paar Handschuhe für dich. Also melde dich. Stichwort Gewinner. Ne?
Wir haben ja irgendwann gesagt, wenn es nach einem Monat noch nicht angefordert wurde, dann geht's an die nächste.
Im neuen Jahr kriegt es der nächste. Ich möchte aber hier, ich habe nämlich noch ein zweites Paar Handschuhe. Das zweite Paar Handschuhe, diese Valaret Winterhandschuhe Markov Pro 2.0 verlosen von unserem Sponsor Enjoy Your Camera. Ja, gebe ich einfach mal weiter. Ne? Und das wollen wir jetzt mal gucken, wer das kriegt. Willst du anfangen?
Mach ich mal. Also 20 Bilder haben wir und ich würfel eine.
Würde mir ja ein Würfel
reichen. 44.
Was? Ich habe einen 20er Würfel, würde mir der ja reichen. 72.
Zu viele. Da, 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 da. Eine 1 und eine 1. Eine 11.
Ja, Treffer.
Eppler, Tanja.
Juhu.
Tanja Eppler macht ein... Ja, was ist es? Es ist ein Schützen... Genau, im Herbst auf der Alp schützen nur mehrere Lagen. Okay, das ist ein... Ja, was ist es? Ein Baum, oder? Oder ist das ein Mast? Also es ist ein etwas düsteres Bild und wir sehen
Das ist hier Guerilla-Knitting ist das. Das ist irgendwie so ein umwickelter Fahnenmast oder sowas in die Richtung. Laternenpfahl oder sowas in der Stadt.
Also irgendwas, was auf jeden Fall umstrickt ist in irgendeiner Form und oben ist es quasi Metall und unten ist es die Umstrickung. Und das Ganze, ja, hat so ein Herbstfeeling, weil es natürlich auch von der Belichtung so ein bisschen... tiefer gehalten ist, also das finde ich passt ganz gut, weil es unterstützt so ein bisschen diese gräuliche Stimmung. Da ist auch nicht viel Farbe in dem Bild, nur so ein bisschen. Ja. Ist ein bisschen mit dem so ein bisschen reingehieft in das Thema, aber passt schon.
Naja, mehrere Lagen. Ja, kann man machen. Das ist übrigens eine Interpretation von den Lagen, die sehr, sehr häufig kam, dass etwas in mehreren Lagen übereinander liegt, in Schichten quasi. Mhm. Ja. Ja, zu dem Bild, ich finde es tatsächlich ein bisschen kontrastschwach. Also klar.
Nee, Kontrast hat das, es kann nur ein bisschen heller sein. Kontrast hat das doch eine Menge.
Nö, finde ich gar nicht
doch.
Mal so. Also richtig
guck weiß. Guck doch mal links unten. Ja, aber der Kontrast ist der Unterschied zwischen dem dunklen und dem hellsten Punkt im Bild. Jetzt schaust du mal links unten das Gewebe an, in der Aufnahme.
Ja, das ist
schon
auch nur
ordentlich
grau.
Kontrast drin.
Das ist auch nur grau.
Da ist aber also, ordentlich Kontrast drin.
Ich würde es insgesamt in den Mitten ein bisschen anziehen und die Höhen noch ein bisschen anheben. insgesamt, aber ich war jetzt auch bei der originalen Stimmung nicht dabei. Wenn das tatsächlich so eine düstere, abendliche
das
oder
bewölkte
Stimmung
halt so
war,
sein, ne? Abends, könnte das jetzt passen. Abends um 5, dann wird es schon so aussehen.
Aber es ist halt, es kommt schon sehr düster rüber. Sehr, bisschen flau so.
Ja, aber es ist ein Herbstbild. Stell dir vor, das wäre jetzt strahlend, farbig, knackig.
Nee, nicht strahlend,
dann wäre es ja
nicht
herbst.
Nee. Vielleicht würde ich es sogar schwarz-weiß machen, weil die Farbe hat ja eigentlich relativ wenig Anteil am Bild oder an der Aussage. Ich würde es vielleicht einfach schwarz-weiß machen.
Nee.
Doch, würde ich machen. Ich würde es,
schwarz-weiß
machen.
Ich muss die Tanja in Schutz nehmen, ich mag das Bild.
Ich mache das in schwarz-weiß und Chris macht dann halt einen Color Key auf den Rost oder so, keine Ahnung. Schauen wir mal.
Das ist eine böse Unterstellung.
Auf jeden Fall hast du ein paar Handschuhe gewonnen. Lass mich doch mal wissen, wo ich die hinschicken darf. Schicken bitte eine E-Mail an info@happyshooting.de, Stichwort Gewinnerlagen. Ja, und deine Anschrift, wo ich dann die Handschuhe hinschicken kann.
Jo, wir haben noch ein paar andere Bilder.
Erzähl
mal. Unsere 6 von Kai, das fand ich ganz süß, weil es einfach eine schöne Idee war. Das sind mehrlagige Reserve, heißt der Titel. Und was sieht man? Man sieht so an der Wand entlang fotografiert im Klo, sieht man Klopapier auf Rollen. Und natürlich sind das Lagen, also das passt doch ganz gut zum Thema.
Mehrlagig. Ja, sag ich, also Schichten, das ist... Die Interpretation war viel da.
Mir hat noch ein Blätterteig gefehlt.
Ja, das war
und so,
nicht da.
Und so schichtkrokant. Das wäre für mich noch so jetzt vor Weihnachten, weißt du?
Ja, ein aufgeschnittenes Dominosteinchen, weißt du? Hier mit Marzipan und so.
Oder sowas. Was ich auch noch ganz schön
Schwimmen
fand.
Schwimmen war übrigens auch nicht dabei.
Nee, weißt du, auch
100
nicht.
Meter Lagen oder so.
Ja, ja. Was ich auch noch ganz schön fand, das ist bei uns, die 19 ist von Dot Matchbox.
Ja, sehr schönes Bild.
Ein Bild mit ein Foto mit Herbstblättern, die so nicht nur der Größe nach so aufeinander gelegt sind, sondern auch der Farbe nach. Ne? Das wird je nach weiter hinten werden die Dinger entsprechend röter und das ist auch hübsch, da hat er sich eine Weile gesucht, bis er die so hintereinander gefunden hat.
Ja, das fand ich auch sehr schön. Und was ich noch schön fand, ist, warte, welche Nummer ist das bei uns? Die 18 von Penti 2. Violine in der zweiten Position.
Eine zweite Lage.
Genau, das ist dann die zweite Lage. Also ein, das heißt so, Violin in the second position.
Auf Deutsch Lage, ne?
Und ein ein Violinist hat mehrere Lagen zur Verfügung und wer viel übt, trifft auch sicher die richtige Lage. Genau, weil sonst klingt es ziemlich fürchterlich. Und das fand ich auch eine schöne Interpretation des Themas und ich finde auch die Aufnahme sehr schön, was so eine Schwarz-Weiß-Aufnahme ist, die bei dem Violinkopf oben anfängt und dann über die Hand eben bis zur Violinspielerin geht. Und alles ist so in die Unschärfe gehalten, bis auf eben die Finger, die eben da gerade greifen. Und dadurch eben auch an dieser Stelle die Saiten, die so schön scharf sind und ansonsten in die Unschärfe direkt auch verschwinden. Das hat mir sehr schön gefallen. Auch eine schöne Schwarz-Weiß-Umsetzung.
Ja, sehr, sehr cool. Gut, dann machen wir den Bilderdeckel wieder drauf.
Genau, aktuelle Aufgabe läuft.
Genau.
Kann ja, nichts mehr
und dann sagen wir einfach mal wieder Danke. Ihr seid die Tollsten. Und ich lese gerade im Slack, dass Sonja kein Blätterkrokant mag. Wie geht denn sowas?
Warum denn das nicht?
Das ist völlig unmöglich.
Aber Harry Ulftaler.
Genau.
Aber echt jetzt mal.
So, wir sagen Danke, ihr seid toll. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Nee, halt, du hast noch was reingeschrieben.
Moment. Die One More Thing-Hupe. Sehr schön. Der Peter hat uns noch was geschickt, und zwar ein ehemaliges Kickstarter-Projekt. Hallo Boris, hallo Chris. Gerade beim Surfen, / Weihnachtsgeschenke bestellen, bin ich über das Vitascope gestolpert. Es handelt sich um einen Filmprojektor, den man selbst aus Holzteilen zusammenbauen kann. Ich ergänze, / muss. Da analog ja immer beliebter wird und die Happy Shooting Suche noch nichts zum Thema Vitascope findet, dachte ich mir, dass ich euch den Link mal zusenden muss. Es handelt sich um ein Kickstarter-Projekt aus April 2019, das man mittlerweile im Internethandel bestellen kann. Da kommt der Link zu Kickstarter 321 Happy Shooting. Ja, das ist tatsächlich ein Filmprojektor, der ohne Batterien auskommt. Das Licht da drinnen wird betrieben, wenn man an der Kurbel dreht. Und das Kurbeldrehen erzeugt also quasi den Strom für das Licht und sorgt auch für den Vortrieb des Films. Und damit kann man dann eben wahrscheinlich in dunkler Umgebung einen Film an die Wand projizieren. Wobei mir jetzt so beim Drüberfliegen in dem Text nicht klar geworden ist, was für ein Filmformat ich in diese Rollen legen kann.
Ich sehe hier irgendwie auf den Fotos, sehe ich so einen Film, der irgendwie riesenfette Perforation hat. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ist das ein Spezial? Oder?
Es geht irgendwie daraus überhaupt nicht hervor. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Anbieter selbst schon ein anderes Projekt hatte mit so einem Film, weißt du, mit einer Kamera für sowas. Und dass das dann der Projektor dafür ist, das würde jetzt irgendwie noch Sinn ergeben. Ansonsten ist mir nicht klar, was das für ein Film sein soll.
Und was hier drin steht als Dichtquelle, das ist eine LED, die mit einem Watt, also da brauchst du dann für eine 1 Watt LED, brauchst dann schon relativ düsteren Raum, um da was zu sehen, aber ist ein spannendes Bastelprojekt, glaube ich. Ja, und dieser Film, vielleicht liefern sie ja einfach ein paar Filme, vielleicht wollen sie ja Filme verkaufen.
Ja, das kann natürlich auch sein, das ist...
Weiß man ja nicht. Aber das sieht mir so ein bisschen wie so Super 16 aus, so ein bisschen Lumo Kino. Ja, dass die Perforation nicht stimmt.
An diese Lumo hatte ich gedacht, Chris, du hattest ja mal eine da, wo wir dann mit Jochens Hilfe die Bilder gescannt haben und dann habe ich daraus ja das in dem Video mit verarbeitet für die Vorführung. Und das wäre natürlich ein Gag, wenn man so ein Ding direkt dort einspannen könnte, ein bisschen an der Kurbel dreht und dann der Film abläuft. Aber ich glaube, das wird damit nicht gehen. Stimmt ja dann der Vorschub nicht, weil die Abstände...
Naja, die Perforation stimmt ja gar nicht.
Ja.
Da müssen wir nochmal gucken.
Vielleicht kann uns da jemand
erhellen. Ich habe aber auch nicht so richtig tief reingeguckt. Also vielleicht
erhält uns mal. Was für ein Film passt denn da in diesen Vitascope rein? Und wo kriegt man den Film? Und womit kriegt man ihn belichtet? Vielleicht ist das ja ein Klostergeisterprojekt.
Und wer entwickelt einem den? Nun gut, damit sagen wir jetzt aber endgültig tschüss. Bis zur nächsten Woche. Nächste Woche ist übrigens am... 10. Dezember, lange Happy Shooting Nacht. Wir nehmen 2 Folgen auf.
Wow. Passend zum Nikolaus.
Für die Feiertage vorproduzieren. Also,
wunderbar.
Damit ihr dann auch wenn wir nicht da sind, jede Woche eine Sendung bekommt. In diesem Sinne, macht's gut. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.